Ja, das Thema Retouren ist natürlich das große Problem des Onlinehandels. Das kann man schon natürlich so beschreiben. Und vor allem natürlich auch in Deutschland. Also es gibt kein Land, ich glaube weltweit sogar, die so viel retournieren wie in Deutschland. Also das ist natürlich schon auch eine sehr gelernte Sache. Und ich würde es mal in zwei Themen unterteilen. Das eine hat das Thema Retoure ja zwei Probleme. Das eine sind die Emissionen, die wir damit verursachen. Darum steht es ja auch so in Kritik. Und das zweite Problem für Händler oder natürlich auch für alle, die im E-Commerce tätig sind, ist das Thema Kosten. Das ist natürlich eine Retoure auch für Händler meistens sind, oder zumindest in Deutschland ist die Retoure meist kostenlos, dass es eben ein hoher Kostentreiber ist.
Made in Green, der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Vor welchen Herausforderungen stehen Hersteller und Händler in Zeiten des Wandels und was gibt es Aktuelles zu berichten? Was hat sich verändert? All dies bespreche ich seit nunmehr knapp 2 Jahren mit Experten, vornehmlich aus der Sport- und Outdoor-Branche. Also auch gern mal reinlauschen in ältere Folgen. Diese findet ihr auf dem Podcast-Kanal von SAZ Sport, den könnt ihr auch gleich abonnieren und auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast nach Made in Green suchen. Ja, und vor der neuen Folge eine weitere Bitte, lasst auch gleich eine Bewertung für diesen Podcast da, so haben wir eine größere Reichweite und können nach wie vor tolle Gäste einladen. Ja, und damit kommen wir schon zur heutigen Folge. Vorab ein kleiner Hinweis, die Aufzeichnung dieser Folge findet Mitte Dezember 2024 statt. Als Gast begrüße ich heute Bergzeit. Und Bergzeit wurde 2024 zum zweiten Mal für sein Engagement für Umwelt- und Klimaschutz mit dem EMAS-Preis ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt Unternehmen für transparente und umfassende Umwelterklärung sowie Nachhaltigkeitsberichte. Welche Maßnahmen Bergzeit tatsächlich ergreift und was die Firma genau unter Nachhaltigkeit versteht, darüber spreche ich mit Martin Stolzenberger, einem der Geschäftsführer von Bergzeit. Und den begrüße ich nun ganz herzlich. Hallo Martin.
Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gern geschehen. Bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben weniger Händler im Podcast und von daher freue ich mich jetzt mal diese Seite im Kontext der Nachhaltigkeitsthemen und Transformation zu hören und bin ganz gespannt, wie wir uns in der nächsten Dreiviertelstunde austauschen werden. Es gibt auf jeden Fall einiges, was du zu erzählen hast.
Auf jeden Fall, ich freue mich drauf.
Ja, genau. Vielleicht eingangs, wenn ich richtig informiert bin, du bist Skitourengeher, passionierter. Gab es dieses Jahr schon die Chance für dich rauszugehen in die Natur?
Also dieses Jahr schon, aber diese Saison noch nicht. Okay, genau. Aber ich wohne ja so im Voralpenland, das heißt, um mich herum ist schon alles weiß, aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, auf Skitour zu gehen. Aber zumindest ist es schon mal weiß.
Ja, sehr gut, genau. Wie würdest du das Geschäftsjahr 2024 bewerten?
Also unser Geschäftsjahr geht immer bis Ende Februar. Das heißt, wenn ich jetzt da zurückblicke, auch auf das aufgelaufene Geschäftsjahr, dann können wir schon ganz zufrieden sein. Also wir haben ja weiterhin eine Wachstumsstrategie. Wir wachsen zweistellig. Wir haben uns verbessert in der Profitabilität. Also ich glaube, den Umständen entsprechend, wenn man jetzt auch auf die Branche und auch auf die Handelslandschaft schaut, auch wenn man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die politischen Unsicherheiten da berücksichtigt, dann sind wir sehr gut unterwegs und sind auch sehr zufrieden über den Verlauf im Moment.
Hast du den Eindruck, es normalisiert sich alles wieder so ein bisschen?
Also ich hatte die letzten 2 Jahre den Eindruck, dass sich das zunehmend normalisiert. Momentan würde ich fast sagen, ist wieder mehr Unsicherheit am Spiel. Es ist natürlich speziell in Deutschland mit der politischen Unsicherheit, aber natürlich auch mit dem fehlenden Wirtschaftswachstum. Ich glaube, das ist dann auch in solchen Situationen normal. Und jetzt muss man einfach ein Stück weit auch auf Sicht fahren, wie sich das entwickelt.
Um so ein bisschen der Unsicherheit zu begegnen, hat ja unter anderem Bergzeit das ORCC mitgegründet. Ja, auf der ISPO jetzt zuletzt wart ihr auch wieder Gesprächsthema sozusagen. Kannst du vielleicht auch mal Leuten, die nicht wissen, was das ist, also die Outdoor Retailer Climate Commitment, das Netzwerk, was da angehört, wer ist dabei, was ist das genau und was wollt ihr bewirken?
Ja, das ORCC haben wir eigentlich mit drei großen Händlern aus Europa gegründet. Also dazu gehört Bergzeit, dazu gehören Bergfreunde und Yonderland. Wir waren so die Gründungsmitglieder und das Ziel war, mehr für das Thema Klimaschutz zu tun, gemeinsam mit unseren Lieferanten. Denn wir wissen, als Händler sind wir nur für einen kleinen Teil der Emissionen verantwortlich. Der größte Teil der Emissionen, der wird bei der Produktion von Waren und auch bei dem Transport, zum Beispiel von Fernost, aufgebracht. Und da wollten wir eben uns zusammentun und das Thema auf unserer Lieferantenseite, unsere Lieferanten zu sensibilisieren, mehr für das Thema Klimaschutz zu tun. Und inzwischen haben sich da ja auch ganz viele andere namhafte Händler aus Europa angeschlossen. Zuletzt zum Beispiel auch Klubbedrotter, also einer der größten Händler auch in Deutschland. Und das Netzwerk wächst. Das ist sehr, sehr positiv. Und wir merken schon auch spürbar Resonanz bei unseren Lieferanten.
Okay, also wie findet denn der Austausch mit den Lieferanten dazu statt? Geht ihr auf die zu?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben Transparenz, welche unsere Lieferanten sich bereits Klimaziele gesetzt haben. Hier forcieren wir stark das Thema SBTI, also Science-Based Targets. Und wenn sich Klimaziele gesetzt haben, dann vermerken wir das bei uns und gehen natürlich auch in Austausch. Wir bieten regelmäßig Schulungen an für Marken, also Lieferanten von uns, die vielleicht auch diese Schritte noch nicht gegangen sind. Was muss man dafür tun? Was sind Referenzmarken auch für uns? Was sind auch Alternativen dazu? Es gibt ja nicht nur SBTI, sondern es gibt ja auch andere Standards, zum Beispiel in Skandinavien nochmal andere Standards, die hier nicht so gebräuchlich sind. Und da gehen wir durchaus in viele Einzelgespräche. Also ein sehr mühsamer Weg, aber für uns ein ganz, ganz wichtiger. Und wir haben uns ja, also jeder Händler für sich, nicht in dem ORCC-Kreis, sondern jeder Händler für sich hat sich ja auch Ziele gesetzt für uns. Wir haben das Ziel, 80% unseres Umsatzes mit Marken zu machen, die sich Klimaziele gesetzt haben. Und das ist natürlich sportlich, auch für uns. Also das geht für uns bis 2026, wollen wir das erreicht haben. Aber wir sind da auf einem ganz guten Weg.
Das heißt, ihr könnt ja auf diese Art und Weise, nicht ihr könnt, ihr übt Druck aus auf die herstellende Industrie, oder?
Also wir üben keinen Druck aus, sondern wir sensibilisieren die Lieferanten und das ist und ein Druck, also innerhalb des ORCCs machen wir das nicht, dürfen wir auch gar nicht, ist auch gar nicht unser Ziel.
Okay, jetzt hast du gerade auch schon ein bisschen beschrieben, ihr im Handel, ob jetzt online oder stationär, seid ja ein Bindeglied zwischen Herstellern und Konsumenten. So, jetzt hast du gerade ein bisschen beschrieben, was ihr für die Industrieseite, was man da bewirken kann. Was kann man denn auf Endverbraucherseite bewirken? Welche Einflussmöglichkeiten habt ihr?
Also grundsätzlich haben wir den Kundenkontakt. Das heißt, wir haben bei uns auch, ich fange mal vielleicht so an, unsere Nachhaltigkeitsstrategie, drei Bereiche, in denen wir arbeiten. Wir haben das Thema Safe, also wirklich Emissionen zu reduzieren. Kommen wir vielleicht später noch drauf, was das mit Scope 1, 2 und 3 zu tun hat. Der zweite Bereich ist Spread, also dass wir aufklären und unsere Kunden informieren, wie zum Beispiel nachhaltiger Konsum funktioniert, welche Marken soll man kaufen, welche Produkte soll man kaufen, wie kann man Produkte reparieren, wie kann man Produkte länger oder besser pflegen, damit sie länger halten. Und hier nutzen wir unsere Reichweite, ob das über unsere Homepage, unseren Shop der Fall ist oder vor allem natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle, wo wir inzwischen eine extrem große Reichweite haben. Da haben wir also Möglichkeiten oder Produktbeschreibungen natürlich auch ganz banal im Shop oder unser Magazin, unseren Content-Bereich. Und der dritte Bereich, unser jüngster Bereich, ist das Thema Turn, also eine Veränderung auch in dem Geschäftsmodell zu erreichen über Kreislaufwirtschaft. Und da haben wir ja unser als Zugpferd sozusagen unser Reuse-Shop, also unsere Second-Hand-Plattform. Und das heißt, es geht im Prinzip darum, Produkte, die bereits produziert sind, im Kreislauf zu belassen, anderen Nutzern zuzuführen. Und das hat natürlich den größten Impact auf die Nachhaltigkeit. Und da sind wir natürlich auch sehr, sehr nah beim Kunden, was dann auch das Thema Nachhaltigkeit sehr spürbar macht an der Stelle.
Auf diese Plattform kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zu sprechen, auch auf die CO2-Emissionen und die Möglichkeiten, die ihr habt. Vorab eine Frage, du hast gerade schon gesagt, ihr wollt möglichst viele nachhaltige Produkte bei euch im Sortiment haben. Habt ihr denn schon eine Veränderung im Kaufverhalten festgestellt bei den Endkonsumenten? Was tut sich da? Es wird so viel drüber geschrieben, aber vielleicht habt ihr Auswertungen dazu. Also wird verstärkt nach solchen Produkten geschaut zum Beispiel.
Also wir haben ja jetzt keine Label, darf man ja auch gar nicht mehr so machen, nachhaltiges Produkt, sondern was wir machen ist, wir kennzeichnen die Produkte nach bestimmten Labels. Also zum Beispiel, wenn es Blue Sign zertifiziert ist oder Ökotex oder grüner Knopf, sowas wird bei uns als Produkt gekennzeichnet und dann können Kunden danach entscheiden. Grundsätzlich stellen wir da keine Auffälligkeiten fest. Grundsätzlich geht es um Marken, die natürlich sehr stark hypen, die eine sehr starke Nachhaltigkeits-DNA haben, wie zum Beispiel Patagonia oder Ortofox. Das ist grundsätzlich, weil unsere Kunden halt sehr sensibel auf diese Themen sind. Das funktioniert gut. Aber grundsätzlich merken wir jetzt nicht beim Konsumenten selber, dass der dann bei der Kaufentscheidung ist, dass das eine große Rolle spielt an der Stelle.
Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bike-Branche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview.
Dann kommen wir gerne auf Reuse, ein Teil eurer Strategie, also Second Hand, so wird es beschrieben, Ware wieder zu benutzen. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Also welche Ware ist das tatsächlich so und wie funktioniert das Prinzip bei euch?
Ja, also im Prinzip kaufen wir Ware von Endverbrauchern an und verkaufen die wieder auf unserer Plattform. Das heißt, wir haben jeder Endverbraucher, also muss auch nicht unser Kunde sein oder die Ware muss auch nicht von uns sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine 2 Jahre alte Gore-Tex-Jacke habe, dann kann ich bei uns auf die Plattform Reuse gehen, kann die Marke und das Produkt eingeben, den Zustand beschreiben und dann bekommt man einen Preisvorschlag. Dann kann man ein Versandlabel ausdrucken und dann kann man das verschicken, dann kommt es zu uns, dann wird das von uns geprüft und dann bekommt man auch sofort das Geld ausgezahlt, wenn es in Ordnung ist. Das Produkt wird von uns fotografiert, beschrieben und auf unsere Secondhand-Plattform gestellt und kann dann von jemand anderem wieder gekauft werden.
Okay, so das hört sich sehr unkompliziert an.
Ja, ich glaube, ich werde natürlich auch häufig gefragt, was ist der Vorteil gegenüber eBay oder Kleinanzeigen oder Vinted? Der Vorteil ist sicherlich, dass es ein sehr bequemes Verkaufen ist. Das heißt, ich muss ja nicht selber mit dem Käufer in Verbindung treten. Ich muss nicht Preisverhandlungen betreiben. Ich muss keine Produktbeschreibung oder Bilder machen, sondern das ist natürlich sehr einfach und unkompliziert. Das ist ja auch das Ziel, weil es muss ja auch zu unserem Shop passen. Unser Kerngeschäft mit Neuware ist ja auch sehr convenient, sehr bequem und sicherlich auch das Thema Retoure spielt dort eine große Rolle, denn wir setzen ja stark auf das Thema Bekleidung und wenn man natürlich etwas bestellt, auch Secondhand und es passt nicht, dann bringt mir das ja auch nichts, wenn ich es zu Hause rumliegen habe, sondern da gibt es natürlich auch bei uns die Möglichkeit, es zu retournieren, damit es auch jemand anderes kaufen kann.
Ich glaube, an dieser Stelle arbeitet ihr mit Reverse Supply auch zusammen, ne? Als Dienstleister, ist das richtig?
Das ist unser Dienstleister, genau.
Ja, genau. Wie ist diese Zusammenarbeit mit Reverse Supply zustande gekommen? Weil das könnte auch interessant sein für andere Händler.
Ja, also Reverse Supply ist ein Startup aus Berlin und die haben eben damals begonnen. Wir haben uns auch schon länger mit dem Thema beschäftigt und haben eben lange Zeit keinen Dienstleister gefunden, der das für uns entsprechend aufbereiten kann und durchführen kann. Und dadurch waren wir eigentlich einer der ersten Kunden von Reverse Supply und heute ja auch, ich glaube, auch mit einer mit Abstand der größten Kunden, mit den höchsten Anforderungen auch an die Produktvielfalt und an die Prozesse.
Kommen da wirklich hochwertige Produkte an oder gibt es da auch viel Ausschussware dann? Und was passiert dann mit dieser Ware, wenn man es nicht mehr verwenden kann?
Also grundsätzlich kann man sagen, haben wir 2 verschiedene Warenströme. Einmal eben von Endverbrauchern, die Ware an uns zuschicken können, da ist alles dabei. Also ob das jetzt, sag mal, sehr alte Ware ist, die wir dann auch nicht mehr verkaufen können oder zu stark abgenutzt, aber auch sehr hauptsächlich neue Ware. Also da ist also hauptsächlich, sag mal, nicht neue Ware, sondern im guten Zustand die Ware. Und der zweite Zustrom kommt von uns selber. Das heißt, wir haben ja auch Ware, die zum Beispiel die über Retouren zurückgekommen ist, die wir jetzt nicht mehr als Neuware verkaufen können, weil bei dem Pullover Make-up dran ist oder weil irgendwo ein Fleck dran ist. Und die verkaufen wir dann auch über diese Plattform. Das ist nicht viel. Also die Hauptware ist tatsächlich von Endverbrauchern, aber für uns ist es natürlich auch ein guter Kanal, um unsere B-Ware, kann man das vielleicht nennen, an der Stelle abfließen zu lassen. Und es führt auch dazu, dass wir praktisch überhaupt keine Ware wegwerfen müssen. Also wir sind bei 8% oder sowas an Ware, die wir immer wieder verkaufen können.
Und das alles zahlt ein bisschen auf das Thema, nicht nur ein bisschen, es zahlt auf das Thema Kreislaufwirtschaft ein. Es gibt ja verschiedene Kreisläufe, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen und aufmerksam zugehört haben. In der Vergangenheit ist es halt nicht nur ein Loop, aber um dazu beizutragen, dass Produkte und Artikel in diesem Kreislauf bleiben, ist das ein Mechanismus. Ein anderer sind Reparaturen auch. Ja? Was bietet ihr dazu an? Wie arbeitet ihr mit Herstellern da zusammen an dieser Stelle?
Ja, das ist für uns ein grundsätzlich wichtiges Thema. Das haben wir, ich würde sagen, in der Gänze noch nicht zu unserer Zufriedenheit angegangen bisher. Also auf der einen Seite haben wir viel Informationen, also Do-it-yourself-Anleitungen, die man zu Hause Sachen reparieren kann, waschen kann. Also da sind wir sehr, sehr aktiv unterwegs und das gehört auch mit, zum Beispiel zu unseren meistgelesensten Artikeln in unserem Magazin, in unserem Online-Magazin. Und in der Praxis arbeiten wir natürlich mit all unseren Lieferanten zusammen. Es gibt viele, die Reparaturservices anbieten. Das ist aber aus unserer Sicht deswegen noch nicht so richtig zufriedenstellend, weil es nicht so wirklich ein bequemer Weg ist für den Endverbraucher. Das heißt, er muss das Produkt zu uns schicken, dann schicken wir das weiter zu den Lieferanten und dann dauert es, bis es wieder zurückgeht und wir schicken es wieder zu dem Kunden. Das kann also schon mal durchaus mehrere Wochen dauern und ich glaube, dass da schon noch viel Potenzial ist, diesen Prozess deutlich zu vereinfachen, sodass mehr Leute, mehr Kundinnen und Kunden Reparatur nutzen. Und wir selber haben aber auch keine Reparaturwerkstatt oder sowas. Also wir arbeiten da heute mit unseren Lieferanten zusammen. Für die Zukunft, muss man sagen, ist da sicherlich viel Potenzial drin, das deutlich besser zu machen. Und für uns auch ein ganz wichtiger zweiter Schritt in der Kreislaufwirtschaft.
Und es ist ja auch so, dass, da sprichst du wirklich ein sehr sensibles Thema an, also in diesem Kontext, dass es für Lieferanten und vor allem auch für den Endverbraucher einfacher wird. Wie kommuniziert man das am besten? Ja? Also wo geht der Kunde am Ende hin, um die Reparaturleistung zu bekommen? So, also die richtige Klarheit ist nicht da, oder?
Also ich würde mal sagen, heute gibt es gar kein richtiges Angebot. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also natürlich ist das Naheliegendste, dass man etwas, wenn etwas kaputt ist, dorthin geht, wo man es gekauft hat. Deswegen gehen natürlich viele auf uns zu, entweder weil es tatsächlich Reklamationen sind, was innerhalb der Gewährleistung ist oder auch später, wenn man zum Beispiel seinen Wanderschuh neu besohlen lassen möchte, als Beispiel. Aber ich glaube, dass es heute eben noch kein ausreichendes Angebot gibt, das wirklich gut zu machen. Denn gerade im, sag mal, in einem sehr qualitativen Funktionsbereich, ich kann ja jetzt nicht hier zu deiner Schneiderei um die Ecke gehen und mir in der Gore-Tex-Jacke einen Riss nähen zu lassen, dann ist die Jacke halt undicht. Da brauche ich halt ein zertifizierte Gore-Tex-Werkstatt, um sowas zu machen. Oder einen wasserdichten Reißverschluss, den wird es auch nicht bei der Schneiderei um die Ecke geben. Und der ist sicherlich viel Potenzial, was man hier aufbauen kann. Es gibt bestimmte Marken, die sind da schon sehr weit, wie zum Beispiel Patagonia, die ihr eigenes Repair Center haben oder diese Trucks, die immer wieder auf Events rumfahren, wo man hingehen kann und Sachen reparieren lassen kann. Das sind aber Einzelfälle. In der Breite gibt es heute aus meiner Sicht noch nicht.
Wenn wir das Ganze weiterdenken, es entstehen immer mehr Produkte aus Monomaterialien und der Kreislauf soll angeschoben werden. Auch da ist das Thema wieder Rückgabepunkte, so möchte ich es jetzt mal nennen. Das kann ja auch eine logistische Herausforderung für euch irgendwann sein. So, also wo lagert man solche Sachen zum Beispiel? Was für Gedanken und Strategien für die Zukunft habt ihr hier bereits entwickelt? Wie ist der Stand bei euch?
Also da sind wir heute noch nicht weit. Ich glaube, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, das ist sicherlich noch Zukunftsmusik, wo, glaube ich, auch keiner genau richtig weiß, was man da machen muss. Es gibt ja bestimmte Brands, aber auch mehr oder weniger nicht in unserer, ich wüsste jetzt auch keine in unserer Branche, die da von Anfang an drauf setzen, Cradle to Cradle oder sowas in die Richtung als Ansatz. Für uns ist es heute nicht wirklich machbar, auch nicht wirklich Transparenz. Also wir haben da sozusagen jetzt nicht den Ansatz, ja, wie wir da irgendwie vorgehen können. Deswegen, sag mal, auch im Rahmen der Kreislaufwirtschaft fokussieren wir uns eben auf die Themen, die wir als Händler heute gut machen kann. Das ist eben das Thema vor allem Secondhand als Zugpferd, aber vielleicht auch perspektivisch das Thema Repair.
Jetzt hast du bereits öfter in unserem Gespräch das Thema Retouren angesprochen, ein bisschen provokant gefragt an der Stelle. Onlinern wird ja oft vorgeworfen, dass sie im hohen Maße durch Retouren verantwortlich sind für halt hohe CO2-Emissionen. Was für Mittel hat man und was habt ihr bereits auch hier in die Wege geleitet, um diese CO2-Emissionen zu senken? Und dann gehen wir dann noch mal ein bisschen tiefer in das Thema rein. Aber fangen wir vielleicht erstmal an der Oberfläche an. Also was steht an erster Stelle, um zu reduzieren?
Ja, das Thema Retouren ist natürlich das große Problem des Onlinehandels. Das kann man schon natürlich so beschreiben. Und vor allem natürlich auch in Deutschland. Also es gibt kein Land, ich glaube weltweit sogar, die so viel retournieren wie in Deutschland. Also das ist natürlich schon auch eine sehr gelernte Sache. Und ich würde es mal in zwei Themen unterteilen. Das eine hat das Thema Retour ja zwei Probleme. Das eine sind die Emissionen, die wir damit verursachen. Darum steht es ja auch so in Kritik. Und das zweite Problem für Händler oder natürlich auch für alle, die im E-Commerce tätig sind, ist das Thema Kosten. Das sind natürlich eine Retour auch für Händler meistens sind, oder zumindest in Deutschland ist die Retour meist kostenlos, dass es eben ein hoher Kostentreiber ist. Das heißt, jeder Händler hat natürlich auch ein hohes Interesse dran, unabhängig der Nachhaltigkeit, Retouren zu reduzieren. Und da kommt auch die Komplexität ins Spiel und die Möglichkeiten, die wir damit haben. Und das ist natürlich eine ganze Breite an Themen, die wir da unternehmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auf der Seite KI-gestützte Größenempfehlung, die dabei hilft, die richtige Größe zu finden. Und das ist gerade für Multilabel-Retailer, also für Händler, die extrem viel Marken haben, eine riesen Herausforderung, weil jede Marke schneidet sich ein bisschen anders. Wenn ich jetzt nur eine Marke bin, die im D2C ihre Produkte verkaufen, dann kann ich natürlich eine Größenempfehlung sehr genau auf meine Marke machen. Und das geht natürlich nicht so einfach bei uns, aber das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um bessere Größenempfehlungen abzugeben. Da experimentieren wir auch sehr viel. Der zweite große Bereich, wo wir sehr viel investieren, ist das Thema Produktbeschreibungen, Produktbilder und Produktvideos. Also eine möglichst gute, präzise Produktbeschreibung verhindert natürlich auch, dass man das Produkt dann also aus Versehen kauft oder das nicht den Vorstellungen entspricht und natürlich auch wieder zu reduzieren. Und das dritte ist natürlich auch, dass wir im Sortiment sehr stark bereinigen. Das heißt, wenn wir Produkte haben, die eine sehr hohe Retourenquote haben, dann verkaufen wir die nicht mehr online. Das heißt, wir bestellen sie nicht mehr nach oder wir schreiben keine Vororder mehr in dem Folgejahr.
Okay.
Das sind eigentlich so die Hauptmaßnahmen.
Okay. Wenn du sagst, KI-gesteuerte Größenempfehlung, wie ist der Prozess? Seid ihr da Vorreiter an der Stelle oder nutzt ihr auch AR, also Augmented Reality vielleicht auch jetzt schon oder in Zukunft?
Also Augmented Reality nutzen wir heute nicht. Ich glaube auch unsere Branche ist da momentan noch etwas zu klein. Also die größten Player am Markt, die experimentieren ja schon damit. Wir heute noch nicht. Ich würde mal sagen, dass wir da noch nicht so weit sind. Was das Thema Größenberatung angeht, da arbeiten wir schon lange mit zwei verschiedenen Anbietern auch zusammen. Dabei geht es im Prinzip darum, dass Produktdaten von verschiedenen Unternehmen gesammelt werden und dadurch eine bessere Größenempfehlung gegeben werden kann. Aufgrund von Retoureninformationen, aufgrund von Kundenzufriedenheit. Und das heißt, da kann man praktisch seine Daten in ein Tool eingeben. Wie groß bin ich? Wie schwer bin ich? Was trage ich aber auch für Referenzprodukte? Also wenn ich zum Beispiel mir eine Patagonia-Jacke kaufen möchte, dann kommt vielleicht die Abfrage, welche anderen Marken trage ich und welche Größe trage ich dort? Und dann wird aufgrund von Daten sozusagen die Größenempfehlung abgegeben.
Und wenn du sagst Textoptimierung, was muss denn bei einem Text verändert werden, damit es weniger Retouren gibt, beziehungsweise dem Kunden noch klarer ist, was er gleich kaufen wird?
Also es gibt natürlich die klassischen Stammdaten, die relativ banal sind, ja, welches Material, wie viel Reißverschlüsse, wie viele Taschen, lang, kurz geschnitten. Und dann ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die Produkte zu beschreiben, dass man eine bessere Vorstellung hat, wie sieht das zum Beispiel, wie ist die Haptik, wie ist der Schnitt und so weiter. Das sind natürlich entscheidende Punkte, auch die Beschreibung dann ausmachen und die dann auch einen Einfluss haben auf die Retourenquote. Aber ich glaube natürlich auch, man darf das Thema Retouren nicht ganz verteufeln, denn gerade in dem Sportbereich ist es eben trotzdem wichtig, dass man Produkte im Vergleich probiert. Also wahrscheinlich wird man nie auf die Idee kommen, in einem Laden einen Werkschuh zu probieren und nur eine Größe zu probieren, sondern wird wahrscheinlich die Randgrößen probieren und sagen, okay, brauche ich die bisschen kleinere oder brauche ich die größere? Und das gehört eben mit zu dem Business. Und deswegen, glaube ich, wird man das nie ganz reduzieren können. Man kann es massiv optimieren, aber man wird es nie ganz abschaffen können. Das glaube ich, das wird auch in Zukunft einfach mit dazugehören. Und man muss natürlich auch sagen, dass das Thema Retouren macht nur ein von den Emissionen sozusagen, die dort verursacht werden im Vergleich zu den Gesamtemissionen, die von der Produktion und so weiter entstehen, macht es wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Bestandteil aus. Und wenn man das natürlich dann auch vergleicht mit, ich fahre in den Laden und probiere dort an, wenn ich auf dem Land wohne und ich fahre erstmal 20 Kilometer irgendwo in den Laden, probiere dort an und fahre wieder zurück, dann habe ich wesentlich mehr Emissionen verursacht, als das Paket, das nach Hause geliefert wird. Also ich glaube, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen und das ein bisschen richtig einordnen. Man sieht immer die ganzen Paketfahrer rumfahren und denken sich, Wahnsinn, was da an Paketen unterwegs ist. Aber wenn man selber natürlich allein im Auto sitzt und irgendwo hinfährt, dann denkt man selten über die Emissionen nach.
Mhm. Gibt es ergänzend dazu bei euch noch Telefonberatung? Könnten Kunden bei euch anrufen?
Also das Thema Beratung ist ja auch einer der Kernthemen eines Händlers und deswegen auch extrem wichtig für uns. Und natürlich haben wir telefonische Beratung und das bauen wir auch weiter aus und wollen auch in diesem Bereich weiter investieren. Aber natürlich auch grundsätzlich das Thema Beratung über Content, also über Magazin, Kaufberatungen, das dort, das hat dann sicherlich auch Einfluss auf die Retoure. Und hier wird sicherlich auch das Thema KI in Zukunft eine sehr große Rolle spielen. Also wir experimentieren gerade schon mit zwei Bots, die dem Einkaufsprozess helfen und unterstützen, auf zwei verschiedene Art und Weisen. Und ich glaube, da sind wir auch heute ja noch im Anfangsstadium. Und das Thema, das wird sehr groß werden und sehr wichtig werden für uns.
An dieser Stelle auch der Hinweis, schaut ruhig mal auf die Seite von Bergzeit. Es gibt wirklich sehr, sehr wertvolle Inhalte. Ich nutze das manchmal auch für meine Recherche, um mal zu gucken irgendwie, was haben die Kollegen bereits zu dieser Thematik aufbereitet. Und das ist auf jeden Fall ein super ergänzendes Tool, wie Martin gerade treffend beschrieben hat. Kommen wir zum Thema Transparenz und steigen da ein bisschen tiefer ein. Transparenz ist eines der wichtigsten Tools. Es ist auch erforderlich. Ja, es ist auch reglementiert über EU-Gesetzgebung, dass man transparenter werden muss. Jetzt findet man im stationären Handel, aber auch beim Onlinehandel natürlich auch Label. Und da ist aufgelistet, wo kommt das Produkt eigentlich her? Was gibt es für Materialien? Vor welchen Herausforderungen steht man da? Wie kommt man an die Informationen jetzt von eurer Seite aus?
Ja, aus heutiger Sicht ist das ein großes Thema für uns, das Thema Produktdaten, Produktdatenbeschaffung. Es gibt da noch nicht wirkliche Standards. Also jetzt nicht nur, sag mal, die Nachhaltigkeitskriterien, die in Zukunft ja wichtiger werden, die zur Verfügung gestellt werden mussten. Wo kommt das Produkt her? Wie ist es produziert werden und so weiter? Sondern auch grundsätzlich Stammdaten wie Preise, Artikelnummer, IAN und so solche Sachen. Das ist also nach wie vor einfach eine große Herausforderung für uns, das zu bekommen und auch diese Stammdatenmenge zu verarbeiten. Und wo du vielleicht jetzt ein bisschen drauf anspielst, ist ja das Thema Produktpass, was wahrscheinlich, ich kann heute sagen wahrscheinlich, weil ganz sicher ist es ja immer noch nicht, ab, ich glaube, 2026 für uns relevant wird. Und genau, hier arbeiten wir schon dran, dass wir das alles managen können. Da bin ich aber auch sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingt, weil Stammdaten grundsätzlich, das können wir ganz gut. Und entsprechend bin ich da zuversichtlich, dass wir das auch managen werden. Das ist ja alles im Rahmen des Green Deals oder des CSRDs.
Ich glaube, ihr arbeitet hier aber auch mit SDEX, also als Plattform, als quasi Standard. Ja, was für Vorteile habt ihr dadurch? Auch für Leute, die das vielleicht noch nicht kennen.
Wir arbeiten noch nicht richtig damit, aber wir sind dabei. Ja, wir sind dabei in der Gruppe und kümmern sich mit. Es geht im Prinzip darum, dass wir eine einheitliche Plattform schaffen, um den Informationsaustausch stattfinden zu lassen und gewisse Standards eben schaffen. Und da ist unsere Branche massiv hinterher, man kann das nicht anders sagen. Und ich denke, da mit SDEX, da werden wir einen großen Schritt machen, das zu verbessern.
Was macht SDEX besser als andere vergleichbare Sachen?
Also meines Wissens, zu tief bin ich jetzt aber auch wahrscheinlich gar nicht drin, meines Wissens gibt es gar nichts Vergleichbares an der Stelle. Also dass das sozusagen jetzt über die ganze Branche zieht, mit so vielen Lieferanten gehostet von der EUG und so weiter. Also da, glaube ich, wüsste ich gar nichts, gar keine Alternative dazu.
Das Ganze ist aber auch Teil von CSRD Reporting, wo ihr ja auch verpflichtet seid, ein Reporting zu erstellen. Vor welchen Herausforderungen steht ihr da und wie kriegt ihr das auch manpowermäßig umgesetzt? Weil das sind ja manchmal extra Abteilungen auch in Firmen. Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, also grundsätzlich sind wir erst ab 2026 reportingpflichtig aufgrund unserer Größe. Und wir haben den großen Vorteil, wir haben ja EMAS, also ein Eco-Management Audit Scheme, also ein Umweltmanagement-System schon seit 2018 im Einsatz. Und von dem her haben wir große Teile, die wir für die Berichtspflicht, also für die Reportingpflicht brauchen, für das Thema Umwelt und so weiter, die haben wir schon Jahre umgesetzt. Das ist ein großer Vorteil für uns. Und was wir noch aufbauen, ist das Thema Governance und Soziales. Das sind ja also drei Teile bei dem CSRD: Umwelt, Governance und Soziales. Und Governance und Soziales bauen wir jetzt gerade auf. Und was wir dafür machen, ist eben eine Wesentlichkeitsanalyse mit den Stakeholdern im Unternehmen, um festzustellen, was sind denn überhaupt relevante Themen für uns. Dann bewerten wir diese Themen, also wo stehen wir dort? Und dann priorisieren wir sie. Das ist so unser Vorgehen. Und im Unternehmen selber haben wir ein CSR-Team. Das heißt, wir haben aus allen Abteilungen, kümmert sich praktisch als Nebenrolle zu seinem eigentlichen Job, jemand drum, diese Informationen zentral zusammenzutragen, um sie dann weiter zu bearbeiten. Das heißt, wir haben jetzt keine 10-Mann großes CSR-Team, die sich 100% ihrer Zeit darum kümmern, sondern wir haben, sag mal, eigentlich nur 1,5 FTE, um mal auf FTE-Ebene zu gehen, die sich hauptberuflich darum kümmern und dann mit Unterstützung Stakeholdern aus dem ganzen Unternehmen. Und das haben wir natürlich auch, das ist auch nicht von heute auf morgen aufgebaut, sondern das ist natürlich über Jahre hat sich das entwickelt und deswegen haben wir da einen sehr guten Standard und ich bin da auch, muss ich es wirklich sagen, super stolz drauf, weil da sind wir sicherlich sehr weit vorne und deswegen blicke ich da ganz positiv in die Zukunft und eher jetzt gespannt auch nach Brüssel, wie sich das denn weiter verhalten wird und wann die Themen dann auch auf nationales Recht in Deutschland umgesetzt werden.
Woran liegt es aus deiner Sicht, dass es teilweise noch ein bisschen länger dauert in der Umsetzung?
Naja, es ist ja auch wie das aktuelle Thema Lieferkettengesetz natürlich schon politisch sehr umstritten und jetzt mit einer politischen Richtungsänderung erstmal passiert natürlich gar nichts. Es bleibt stehen, es wird wieder neu bewertet. Und das hat viel aus meiner Sicht damit zu tun, dass es halt auch politisch keine klare Richtung gibt, wo es denn hingeht.
Und wie beurteilst du das? Möchtest du da gerne ein bisschen mehr Dampf drauf haben? Braucht es mehr Geschwindigkeit?
Für mich ist vor allem das Wichtigste, Klarheit zu haben. Das ist, und die Planbarkeit zu haben. Das ist für mich das Entscheidendste. Und dann kann sich jedes Unternehmen danach ausrichten. Natürlich ist das aus Unternehmersicht oft nicht einfach. Es ist sehr viel Bürokratie. Es ist sehr viel zusätzlicher Aufwand. Und wenn man natürlich wirtschaftlich sowieso schon unter Druck steht und Spannung hat und dann eben zusätzlich Ressourcen aufbauen müssen, um das zu verarbeiten, dass es dort Widerstand gibt, das ist klar aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite ist das halt auch ein extrem wichtiges Thema, das wir vorantreiben müssen für die Zukunft. Und von dem her bin ich oder hoffe ich auch, dass es dann auch umgesetzt wird. Oder schnellstmöglich umgesetzt wird. Aber das Wichtigste ist für mich einfach eine Klarheit zu haben. Ja, weil wenn es nicht passiert, dann müssen wir auch damit umgehen, dann müssen wir auch damit leben, dann können wir auch selber Dinge in die Hand nehmen und für uns gut machen, so wie wir es die letzten Jahre auch gemacht haben. Aber grundsätzlich, denke ich mal, wird es schon passieren.
Ein Teil dieser Geschichte betrifft auch, so einen leichten Shift im Wachstum von Unternehmen. Man kriegt immer wieder mal mit, und sagt, okay, vielleicht, keine Ahnung, wenn man es so ein bisschen deklarieren möchte, dann sagt man, okay, Wachstum um jeden Preis und setzt ein dickes Fragezeichen dahinter, ja. Wenn man aber nicht über Produkte wächst, so, wenn man verkauft hauptsächlich Produkte, Sportartikel, wie verändert man dann was? Und wenn Endverbraucher dazu erzogen werden, in Anführungszeichen, weniger Produkte zu kaufen und sensibler damit umzugehen, was passiert dann mit dem Wachstum? Also wie kann man das ausgleichen? Und kannst du vielleicht feststellen, dass es da so einen leichten Trend gibt auch im Markt? Also wie bewertest du diese Situation und dieses Mindset dazu auch?
Also grundsätzlich du meinst eine gesellschaftliche Veränderung, dass weniger gekauft wird oder mehr repariert wird oder mehr Secondhand gekauft wird, meinst du das?
Genau, alles im Kontext Nachhaltigkeit, genau.
Ja, also im Großen und Ganzen wissen wir aufgrund vieler Studien, dass das Thema Nachhaltigkeit im Kaufverhalten in der Situation ja keine so eine große Rolle spielt. Auf der anderen Seite explodieren Secondhand-Plattformen wie Vinted und so weiter. Also da passiert ja schon etwas. Ich glaube, es hat auch mit Generationen zu tun, dass junge Generationen heute anders kaufen, dass das Thema Secondhand stärker, dass das jetzt nicht gemacht wird, um irgendwie Geld zu sparen oder nicht nur, sondern auch einfach, weil es cool ist. Und das ist sicherlich eine Veränderung. Im Kontext von Wachstum ist es natürlich eine Herausforderung. Und für uns als, wir haben zwar zwei stationäre Läden, aber wir sehen uns schon primär als Online-Händler. Und natürlich als Online-Händler braucht man Wachstum und Entwicklung, um nicht unterzugehen. Und deswegen ist das für uns natürlich schon auch ein Spagat, den wir an der Stelle gehen müssen. Also wir fordern unsere Kunden auf, nachhaltiger zu konsumieren, weit auch weniger zu kaufen oder weniger, also mehr zu reparieren oder zu waschen oder Secondhand zu kaufen. Auch Secondhand hat ja für uns, also unsere Reuse-Plattform hat ja natürlich auch die Herausforderung, dass die Preise ja relativ wesentlich also niedriger sind. Ja. Also da gibt man ja die Hälfte aus für eine neue Jacke, also wenn man sie neu kauft. Und das hat natürlich auch für uns Impact. Ich glaube, wir können Dinge in Summe einfach besser machen und dadurch mehr Kunden generieren, in der Breite, um wachsen zu können. Wir können internationalisieren, also unser Geschäftsmodell auch auf neue Länder ausweiten. Deswegen die Potenziale für Wachstum für uns sind da. Und letztendlich kann ich das, glaube ich, auch mit breiter Brust sagen. Mit den Themen, die wir tun, kann man durchaus auch die Kunden auffordern, sie sollen lieber bei uns kaufen. Ja, weil wir Dinge machen, die letztendlich auch stark auf das Thema Nachhaltigkeit mit einzahlen. Und von dem her ist das natürlich ein Spagat für uns, natürlich auch viel Erklärung. Das Einfachste, das Nachhaltigste wäre ja gar nicht wachsen zu müssen. Und ich glaube, wir haben auch aufgrund unserer Inhaberstruktur natürlich auch die großen Vorteile, dass wir mit als Familienunternehmen jetzt auch nicht ja völlig utopische Wachstumsziele uns geben müssen, sondern sehr realistische Ziele in einer sehr langfristigen Perspektive. Bei uns steht jetzt nicht kurzfristigen Exit an und wir müssen nicht da im Umsatz extrem stark wachsen. Das hat schon auch große Vorteile, dass wir überhaupt so arbeiten können, wie wir tun.
Mhm. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen für euch in der Zukunft, wenn wir über das Thema Transformation nachdenken?
Transformation im Sinne von Nachhaltigkeit oder grundsätzlich vom, also,
ja.
Also ich glaube, es ist schon ein ganz entscheidender Punkt, was politisch passiert. Wie verändern wir uns auch gesellschaftlich, in welche Richtung geht es? Das ist, glaube ich, schon für mich heute mit die größte Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sag mal so, wenn man sich auch das Thema Kreislaufwirtschaft, Produkte stärker im Recycling-Kreislauf zuzuführen, oder in, sag mal, in die Bestandteile, die Rohstoffe wieder zu nutzen. Das wird schon eine Riesenherausforderung, wo es heute, glaube ich, noch nicht so die Antworten darauf gibt. Und ich glaube, ganz stark an das Thema KI, dass uns das in vielen Prozessen vor allem unterstützen kann, uns enorm auch Bürokratie abnehmen kann. Also heute diese Last, die uns da alle als Unternehmen, die wir da zu tragen haben, mit Auflagen aus dem Green Deal oder Lieferkettengesetz und so weiter. Also ich glaube, dass da, wenn da der Wille da ist, auch der politische Wille, dass dort sicherlich ganz viel passieren könnte und massiv vereinfachen könnte.
Hast du den Eindruck, dass die Branche da quasi an einem Strang zieht?
Grundsätzlich würde ich sagen, nicht. Ja, also wenn man die Gänze anschaut, dann würde ich sagen, nicht. Es gibt natürlich Anzeichen, wie jetzt zum Beispiel innerhalb der EUG, also der European Outdoor Group, das Race to Zero, also dass alle Mitglieder auch sich Klimaziele setzen müssen. Das ist schon ein Zeichen. Das hat mich schon überrascht, dass wir das auch durchsetzen konnten. Das ist ein super Zeichen. Und solche Lichtblicke, glaube ich, die brauchen wir in Zukunft mehr. Und innerhalb der Outdoor-Branche muss die EUG sicherlich da auch nochmal stärker in die Führung gehen und die Branche da zusammenhalten.
Mhm. Also gehst du aber eigentlich grundsätzlich positiv in die Zukunft?
Ist ja, deine Einschätzung? Ich glaube, ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und lass mich da, sag mal, von allen Unwägbarkeiten nicht unterkriegen, sondern bin grundsätzlich ein Mensch, der da sehr positiv auf die Welt schaut und vor allem die Technik an vielen Stellen, die ja vielen Leuten vielleicht auch Angst machen. Aber ich glaube, dass uns die bei den Themen, gerade bei den Themen, enorm weiterhelfen kann. Und wenn ich mir anschaue, was wir heute für Prozessverbesserungen haben, Einsparungen haben, in fast allen Kernprozessen von Bergzeit durch KI, ist schon Wahnsinn. Und da glaube ich, da wird noch viel passieren und macht, glaube ich, dann auch viel aus in der Zukunft.
Martin, ich danke dir für die Einblicke in das, was Bergzeit zum Thema Nachhaltigkeit und diese Art der Transformation beiträgt, wie eure Strategie aussieht. Wir können natürlich immer nur ein bisschen reinschauen an dieser Stelle aufgrund der begrenzten Zeit, aber ich glaube, einen ganz guten Einblick bekommen. Und danke für deine Zeit an dieser Stelle. Und liebe Leute, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt zu dieser Folge, dann schreibt uns doch gerne an redsport@saz.de. Ihr könnt auch über LinkedIn SAZ Sport kontaktieren, mich auch unter meinem Namen Ralf Kerkeling. Und Martin, dann wünsche ich dir ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025. Euch, dir und deiner Familie eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns im nächsten Jahr an der einen oder anderen Stelle bestimmt auch mal wieder persönlich. Wird auch mal wieder Zeit, würde ich sagen. Ja? Also, mach's gut. Tschüss und danke.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, mach's gut. Ciao.